Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Theologie wird immer wieder ein Wort kolportiert. Da heißt es immer wieder, wenn du etwas über Gott lernen willst, dann liest das Neue Testament. Wenn du etwas über den Menschen lernen möchtest, dann liest das Alte. Dieser Satz ist nicht ganz richtig, da könnte man trefflich drüber streiten. Und doch ist es in der Tat so, dass gerade die Kenntnis des Menschen im Alten Testament unglaublich vertieft wird. Das hat damit zu tun, weil wir dort in vielerlei Biografien viel umfänglicher Einblick bekommen von Menschen, als das im Neuen Testament allein schon wegen des Umfanges auch möglich ist. Also werden von vielen Menschen ausführlich die Lebensgeschichten erzählt, von der Geburt bis zum Tod, viele Ereignisse berichtet und man kann sehr vieles daraus lernen. Also denken wir zum Beispiel an das Leben von Abraham, an das Leben von Mose oder von Elisa. Das wird so detailliert und ausführlich berichtet, dass wir ganz vieles eben auch aus diesen biografischen Dingen dann mitnehmen können. Derjenige, von dem am meisten berichtet wird, das ist der König David. Von dem wissen wir sehr viel. Über 40 Kapitel in den Samuel-Büchern, in Königbüchern sind seinem Ergehen gewidmet, in den Chronikbüchern so viele Kapitel, auch in den Psalmen. Wir bekommen sehr viel Einblick in sein Leben und wir können ganz, ganz vieles an ihm exemplarisch lernen, was es heißt, mit Gott zu gehen, dass wir lernen dürfen, dass man als Mensch nur bestehen kann vor dem Allmächtigen, wenn man Buße tut. 6 der 7 Bußpsalmen sind von David geschrieben. Das Leben nur dann gesegnet ist, wenn man sich bedingungslos auf den Herrn verlässt. Man kann von ihm lernen, wie es Gott wohlgefällig ist und wie er einen segnet, wenn man treu ihm zur Seite steht, wenn man nicht von ihm lässt. Aber, und das ist der Punkt, worauf ich jetzt hinauskomme, man kann am David auch lernen, wie es ist, wenn das Leben zu Ende geht, wenn es auf das Sterben zugeht, wenn die Kraft einen verlässt. Und darum soll es in diesem Gottesdienst gehen, dass wir bedenken wollen, dass wir sterben müssen. Und so habe ich eine Beispielgeschichte mitgebracht, an der wir bei David schauen können, wie es ist, wenn das Leben zu Ende geht. Es ist die Geschichte von Davids Kampf gegen den Riesen. Wenn ich das so sage, werden Sie vielleicht ein bisschen schlucken, werden sagen, hallo, Sterben und Kraftlosigkeit und Endlichkeit, da in dem Kampf gegen Goliath, da ist doch genau das Gegenteil der Fall, wie der junge David voller Kraft da den Riesen erledigt. Nun, es ist im Alten Testament so, dass wir zwei Berichte haben, wo David gegen einen Riesen kämpft. Der eine ist am Anfang seines Lebens, lesen wir in 1. Samuel 17, fantastische Geschichte, wie er da einen großen Sieg erringt, wie er Israel vor großer Schande bewahrt und wo er im Namen des Herrn diesen Riesen abschlachten kann. Da gewinnt er noch, da ist er voller Kraft. Aber es gibt zum Ende seines Lebens eine ähnliche Begegnung, wiederum mit einem Riesen der Philister. Und diesmal schafft er es nicht, weil er alt geworden ist, weil er müde wurde und weil er aufs Sterben zugeht. Und von dieser Geschichte wollen wir heute lernen. Sie ist aufgezeichnet im 2. Buch Samuel im 21. Kapitel. Wir wollen als Predigtext hören die Verse 15 bis 17. Einst war wieder ein Krieg zwischen den Philistern und Israeliten ausgebrochen. Und David war mit seinen Männern hinabgezogen und sie hatten sich in Gob festgesetzt, um mit den Philistern zu kämpfen. Und David war ermüdet. Da war da ein Mann namens Jishbi Benob, einer von den Söhnen der Riesen. Der hatte einen Speer, dessen eherne Spitze 300 Schekel wog und hatte eine neue Rüstung an und gedachte, David zu erschlagen. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, kam ihm zu Hilfe und schlug den Philister tot. Damals beschworen Davids Leute ihn mit den Worten, du darfst nicht wieder mit uns in den Kampf ziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöschest. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns diesen Predigtext, diese drei Verse von dieser fast geschehenen Niederlage des Davids im Kampf gegen den zweiten Riesen als Predigtext für diesen Ewigkeitssonntag. Wir wollen dich bitten, Herr, für die Predigt über diese Verse, dass du zu uns sprechen wollest, aus diesem Text heraus in unser Leben. Damit das gelingt, damit das geschieht, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und um diese Hilfe wollen wir dich gnädiglich bitten. Segne du durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben: An Davids Müdigkeit die Realitäten des Lebens lernen. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Erstens möchte ich sprechen über Davids Kämpfe, zweitens über Davids Müdigkeit, drittens über Davids Endlichkeit und viertens über Davids Hilfe. Das erste, Davids Kämpfe. Hier wird es beschrieben, dass es wieder einen Kampf gibt. Die Bibel sagt das ganz klar. Einst war wieder ein Krieg zwischen den Philistern und Israeliten ausgebrochen. Und David war mit seinen Männern hinabgezogen. Es kommt, wie so häufig, es ist wieder Krieg. Die ganze Zeit seines Lebens, seit er den Kampf aufgenommen hatte mit Goliath, war er immer nur ständig im Kampf gewesen. Zum Schluss seines Lebens, ganz häufig als der große Kriegsherr, als mächtigster Mann der damaligen Welt. Aber zu Beginn seines Wirkens, nach dem Kampf gegen Goliath, häufig nur mit ganz wenig Getreuen, mit den Kreti und Pleti, mit seiner Streifschar, mit denen sie auch Furchtbares getan haben, an seinen Händen klebte viel Blut. Über all die Jahre hat er nur kämpfen müssen. Er war ein Krieger, nichts anderes als ein Krieger. Sodass Gott sagt am Ende seines Lebens: Du darfst meinen Tempel nicht bauen, denn an deinen Händen klebt so unfassbar viel Blut. Du hast so viel gekämpft und du hast so viele dahin gemetzelt halt. Du nicht. Sein Leben war bestimmt vom Kämpfen, vom soldatischen Kämpfen, aber auch nicht nur von den soldatischen, militärischen Kämpfen. Es war auch bestimmt von den Kämpfen in seiner Familie, mit den Auseinandersetzungen mit Freunden und Bekannten, die sich von ihm abwandten. Er musste auch so viele soziale Kämpfe erleben. So viele Dinge, so viele Schmähungen gegen Saul, so viele Nachstellungen, wo er sich dem entziehen musste. Es war ein schweres, ein hartes Leben, ein unfassbar gesegnetes Leben, nachdem er alt und lebenssatt sterben durfte. Aber es war ein Leben voller Kämpfe. Das macht sich hier deutlich, wenn es hier heißt, eins war wieder ein Krieg zwischen den Philistern und Israeliten. Ein Leben voller Kämpfe. Und wir wollen ja lernen an den Realitäten seines Lebens. Und wir dürfen wissen, dass auch unser Leben immer nur ein Kampf ist. Sicher, es gibt wunderbare Phasen. Da liegen wir irgendwo am Strand, genießen die 14 Tage Urlaub oder sitzen bei uns im Garten, der Rasen ist gemäht. Meine Frau und ich, wir sind gesund, es geht uns so gut. Das sind so die Höhepunkte, die wunderbaren Dinge. Man sitzt in einem Gottesdienst sonntags morgens und genießt es, unter dem Wort des Herrn zu sein. Im Moment ist noch alles stimmig und doch wissen wir, die Kämpfe bleiben niemandem erspart. Ob das in der Ausbildung, in der Schule, im Studium ist, in der Lehre, ob es im Behaupten auf dem Berufsmarkt ist, mit den Anforderungen dessen, was die Welt heute von uns will, der Kampf in der Familie für die Mutter, für den Vater, dass alles funktioniert, der Kampf mit den Gegebenheiten meiner Gesundheit und gerade die Geschwister, die älter werden, die wissen, wie wahr das ist, dass Leben ein Kampf ist und bleibt. Bei all dem Schönen, bei all dem Wunderbaren, das wir immer nehmen, Leben ist ein Kampf. Manchmal werden wir mit den Kämpfen ganz leicht fertig, so wie David zu Anfang seines Lebens, als er Goliath begegnet, kein Problem. Da geht er voran, den kann man kaum bremsen, so schwach und so klein er ist, dass er nicht mal die Rüstung Sauls tragen kann. Aber die Kämpfe machen ihm nichts mehr aus. Aber jetzt, wo er alt geworden ist, da ist so ein kleiner Kampf, der kommt, etwas, was ihn überfordert. Leben ist Kampf. Das sagt uns die Bibel auch. Ich sage dir zur Einleitung, wenn du was über den Menschen lernen willst, so wird es in der Theologie kolportiert halt, dann liest das Alte Testament. So ist das Leben der Menschen. Es ist Kampf. Das hat damit zu tun, dass wir aus dem Paradies vertrieben sind. Da war kein Kampf. Da war nur Herrlichkeit. Da war nur Wunderbares. Und das ist das auch, was wir eines Tages erleben werden, wenn wir wieder im himmlischen Jerusalem sind. Aber Für die Zeit dazwischen, nachdem wir vertrieben worden sind, hat Gott diese Welt verflucht. Er hat sie dahin gegeben. In 1. Mose 3 heißt es, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, von der du genommen bist. Das ist ganz ausdrücklich die Ansage von Gott. Das wird nicht einfach werden, dein Leben, weil du mich verlassen hast, weil du mein Gebot gebrochen hast. Deshalb ist dein Leben Kampf. Und das ist das, was uns gilt. Unser Leben ist Kampf. Und manch einer, der heute Morgen hier ist, manch einer, der zugeschaltet ist, der wird jetzt innerlich nicken und wird sagen, wie wahr, wie hart ist momentan der Kampf, den ich zu kämpfen habe, mit meiner Trauer, mit meiner Gesundheit, mit meinen Finanzen, mit meinem Blick in die Zukunft. Das Leben ist Kampf. Aber es ist nicht nur Kampf in dem Äußerlichen, mit all dem, was uns das Biologische, das Gesellschaftliche, das Soziologische abverlangt. Das Leben ist auch Kampf in und besonders als Christ, wenn ich dem Heiland Jesus Christus nachfolge. Es ist ein Kampf, weil wir, wie David, immer wieder mit einem Riesen konfrontiert sind. Und dieser Riese im Bild ist der Satan. Ich sage immer, dass wir in jedem Vers des Alten Testamentes immer wieder auch Jesus finden, immer wieder Aussagen finden über das, was unser Glaubensleben angeht, wenn man das tief hineinsieht. Und wenn man hier sieht, der Riese greift den Gesalbten an. David ist ja der Gesalbte. Und auch wir, die wir den Heiligen Geist haben, sind gesalbt, eben mit Glauben. Der Widersacher greift immer die Gesalbten, die an, die wiedergeboren sind. David heißt übersetzt der Geliebte Gottes. Und das tut der Widersacher. Er greift immer wieder die Geliebten Gottes an. Und das ist das, was wir auch erleben in dieser Welt geistlich. Dass wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dass wir immer wieder diese Kämpfe erleben gegen den Widersacher. Dass er uns angreift mit seinen Zweifeln, die er streut. Mit all den furchtbaren Dingen, die er tun kann, weil er eben der Fürst dieser Welt ist. Mit all dem Schlechten, mit den Krankheiten, mit dem Zerstören einer Ehe, mit der Arbeitslosigkeit, mit all den furchtbaren Dingen, die da in seinem Werkzeugkoffer sind. Auch wir stehen im Kampf gegen den Riesen. Und es ist manchmal so, dass wir im Glauben fest sind, so wie David zu Beginn seines Lebens. Und dann sind diese Kämpfe nicht so schwer, weil wir ganz klar und tief bei Gott sind. Aber es gibt eben auch die Situationen, wo wir ermüdet sind, kommen wir gleich im Zweiten zu, wo uns manches im Glauben dann auch überwindet, was der Widersacher tut. Und er greift uns an, dieser Widersacher, dieser Riese, der vor uns steht, eben mit einer gewaltigen Waffe. Die wird hier beschrieben in diesem Text. Hier ist davon die Rede, dass die Waffe von diesem Mann, von diesem Riesen, von diesem Jishbi Benob 300 Schekel Bronze betrug. Also das sind etwa 3,5 Kilogramm. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Ihnen so ein Speer mit 3,5 Kilogramm Metall entgegenfliegt, das ist eine gewaltige Waffe. Das ist tödlich. Und der Widersacher, gegen den wir zu kämpfen haben, der hat eine ebenso tödliche Waffe, die uns immer wieder entgegengeht. Das ist die Sünde, mit der er uns immer wieder versucht zu treffen. Immer wieder kommt der Widersacher, kämpft gegen uns mit der Sünde, reizt uns zur Sünde, dass wir nicht dem Wort vertrauen, dass wir seinen Einflüsterungen vertrauen, dass wir hören auf das, was er uns sagt, gegen das Wort Gottes. Dass wir Dinge tun, die gegen die Gebote des Herrn stehen. Das ist die Waffe, gegen die wir stehen, gegen die wir anzukämpfen haben, die wir manches Mal abwehren können, aber die manches Mal für uns zu hoch ist. Und das ist wichtig in diesem Kampf, da müssen wir aufpassen. Die Bibel warnt immer wieder, passt auf, der Widersacher geht rum wie ein brüllender Löwe, ist ein übermächtiger Feind. Und wir können uns gegen ihn und gegen seinen Kampf mit seiner Waffe der Sündhaftigkeit nur verteidigen, wenn wir immer wieder in der Buße bleiben, wenn wir immer wieder bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir uns immer wieder unter das Kreuz bergen und dass das Blut Jesu Christi uns Schutzmantel ist gegen all die Angriffe, gegen all die Pfeile, die der Böse schießt. Und das, was der Kampf, der Kämpfende gegen David hier möchte, das ist sein Tod. Er will ihn umbringen, das sagt die Bibel ganz deutlich. Und so ist es auch mit dem Satan gegen uns. Er will für uns den Tod. Der Ziel des Widersachers, das Ziel des Widersachers, der selber schon weiß, wie er enden wird, der am Ende aller Zeiten, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, vernichtet wird von Jesus Christus, der geworfen wird in die Hölle mit dem Totenreich und dort in der Hölle gequält wird in alle Ewigkeit. Ich sage das immer wieder, die Hölle ist nicht der Ort, wo der Teufel der Chef wäre, wie immer so in den Karnevalsschlagern kolportiert wird. Nein, die Hölle ist der Ort, wo er gequält wird, der Herr über die Hölle ist, der Herr über Leben und Tod, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und er wird ihn quälen in alle Ewigkeit. Aber der Widersacher versucht, viele mit sich zu ziehen, eben in dieses Verderben. Er will für die Menschen den biologischen Tod in dieser Welt. Er will, dass Menschen sterben. Jeder Krieg, jeder Hungertote, jeder Covid-Tote ist Produkt des Widersachers in letzter Konsequenz. Und er will über den biologischen Tod von uns Menschen auch unseren geistlichen Tod, dass wir in dieser Welt nicht zu Jesus Christus kommen, auf dass wir mit ihm den ewigen Tod teilen. Und dazu möchte ich euch aufrufen, die heute Morgen hier seid und noch nicht bei Jesus Christus seid. Passt auf vor dem Riesen, der euer Leben angreift, der mit der Sünde gegen euch kämpft, mit dieser gewaltigen Waffe. Er will euch in den ewigen Tod ziehen. Noch ist Gnadenzeit. Noch ruft Jesus Christus euch zum ewigen Leben und zum Schutz. Lasst euch erretten von Jesus Christus, auf dass der Widersacher euch nicht in den ewigen Tod ziehen kann. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Niemand weiß von uns, ob wir nächstes Jahr die Liste der Verstorbenen hören werden oder ob wir auf der Liste selber stehen. Und wenn du noch nicht dein Leben Jesus übergeben hast, so möchte ich dich heute noch einmal im Namen des lebendigen Gottes rufen. Übergib ihm dein Leben, damit du im finalen Kampf gegen den Widersacher bestehen kannst und der Heiland dich retten kann in die Ewigkeit. Das erste, Davids Kämpfe, die uns lehren wollen, dass auch wir in Kämpfen stehen in dieser Welt, in den ganz irdischen, aber eben auch in gewaltig geistlichen. Ein zweiter Punkt, Davids Müdigkeit, auch das können wir lernen. So heißt es hier in diesem kleinen Zwischensatz in Vers 15, und David war ermüdet. Und diese Ermüdung, die bezieht sich auf zwei Bereiche, auf das Körperliche und auf das Geistliche. Das erste ist das Körperliche. David ist ein alter Mann geworden und er ist müde. Er kann es nicht mehr, was er früher einfach vermochte. Und es ist ganz toll, dass die Bibel das kontrastierend hier gegenüberstellt. Zu Beginn seines Lebens, 1. Samuel 17, da kämpft er als kleiner Hirtenjunge, wo alle aus dem Heer Israel, die nicht den Schneid haben, Goliath entgegenzutreten, der nicht mal die Rüstung Sauls tragen kann, ganz alleine mit einer Steinschleuder gegen einen übermächtigen Mann, Goliath. Der wird ausdrücklich da beschrieben. Und Goliath, das ist dann auch so eine Kleinigkeit, die aber viel bedeutet, er hat nicht wie der Riese in dieser Geschichte ein 3,5 Kilogramm schwere Speerspitze, die aus Bronze ist, also das ist schon gewaltig. Goliath hat eine viel gewaltigere Waffe. Die ist 7 Kilogramm schwer, doppelt so schwer und aus Eisen. Die ist ein viel besseres Material. Also die Waffe, die Goliath hat, ist viel gefährlicher. Der Gegner Goliath ist stärker und gewaltiger als eben dieser Riese hier in der zweiten Geschichte. Und trotzdem ist es David nicht mehr möglich, ihn zu überwinden, obwohl es der einfachere Riese ist. Und das, obwohl er heute nicht mehr einfacher Hirtenjunge ist mit einer Steinschleuder. Er hat die besten Waffen jetzt der Welt damals. Er war der reichste und mächtigste Mann. Und er hat Profi-Legionäre an seiner Seite. Und er ist gestählt im Kampf. Er hat unfassbare Erfahrungen gewonnen. Aber obwohl das so ist, schafft er den Kampf nicht mehr, weil er müde ist. Er ist am Ende seines Lebens. Da spricht die Bibel ganz banal von den Dingen, auf die wir alle zugehen. Von den Müdigkeiten, die kommen, wenn wir älter werden. Eben hat alles noch super geklappt. Den Garten haben wir noch ganz allein bewirtschaften können halt. Alles gar kein Problem. Und ein Jahr später, da kriegen wir kaum mehr den Einkauf aus dem Auto oben bei uns in die Küche geschleppt. Das, was eben noch ging, funktioniert nicht mehr. Auch an einer anderen Stelle wird das berichtet, einige Kapitel später, von seiner körperlichen Ermüdung. David war ja so ein Womanizer, also einer, der Zucht zu den Frauen hatte, auch in ganz furchtbarer Weise zum Teil. Wir kennen diese Geschichte mit Bathsheba, der Frau des Uriah. Er hat viele Frauen gehabt. Und hat sich darin wohlgetan, an seinem Harem, all diesen Dingen. Nochmal, das kann man sehr kritisch betrachten halt. Aber zum Ende seines Lebens, da wird dann beschrieben von der Bibel, und dass die Bibel ganz offen und sagt, ja, und dann liegt er da im Bett und er kann nicht mehr warm werden. Er friert so furchtbar, er ist so alt geworden, so müde geworden. Dann gehen seine Leute hin und sagen, wir suchen für ihn die schönste Frau, die es in Israel gibt. Und die soll diesem Körper nochmal Kraft geben halt. Die soll ihn erwärmen. Da finden sie die Abisag von Shunam, die schönste Frau der damaligen Zeit. Und die bringen sie zu ihm. Diese junge, schöne Frau muss sich zu diesem alten Kerl legen. Aber bei dem heißt es ganz deutlich, und er wurde nicht mehr warm und er erkannte sie nicht. Da passiert nichts mehr. Der ist einfach müde. Der ist am Ende seines Lebens. Der ist genau wie wir alle. Wenn wir ein gewisses Alter überschritten haben, wenn wir dann 90 oder älter geworden sind, dann geht es auf einmal nicht mehr. Das, was früher ganz selbstverständlich war, ist zu Ende. Das ist die Müdigkeit, die hier berichtet wird. Und da gehen wir alle drauf zu. Und warum sage ich das in dieser Ausführlichkeit? Nur weil es die Bibel so sagt. Und weil ich immer wieder erlebe in der Seelsorge, wie Leute entsetzt sind, wenn auf einmal Mitte 80 die Dinge nicht mehr funktionieren und sie anfangen, Gott anzuklagen, warum es denn nicht mehr so ist wie mit Mitte 40. Die wissen es zwar intellektuell, aber es hat sich nicht gesetzt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist der Gang der Dinge, den wir gehen. Und wenn dann jemand höher, älter als 80 wird, dann wird es immer nur noch ein Leben der Rückzugsgefechte sein. Man wird müder und die Kräfte verlassen einen mehr und mehr. Aber David hat nicht nur diese körperliche Müdigkeit, von der die Bibel auch an anderen Stellen intensiv berichtet. Er hat auch eine geistliche Müdigkeit. Wenn man diese beiden Kämpfe miteinander vergleicht, dann ist das ganz interessant. Bei dem ersten Kampf gegen Goliath, da gibt es fast 30 Verse der theologischen Reflexion, die David vorher hält. Da hielt er den Leuten von Israel vor, was seid ihr denn für Leute? Da geht einer hin und lästert unseren Gott. Das kann nicht sein. Wir müssen eintreten für den Namen Gottes halt. Und das ganz viel Reflexion. Und er macht klar, egal was passiert, der Gott, der mich gegen Löwen und Bären beschützt hat, der wird mich auch gegen diesen Philister beschützen halt. Das ganz viel Verbindung zum Gott, da passiert ganz vieles. Und hier diese Szene, da ist da nicht von die Rede. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das gelaufen ist. Der mächtigste Mann der damaligen Welt, der König, zieht mit seinem Heer aus. Da gibt es ja so viel zu organisieren, wenn du so mit mehreren tausend Leuten unterwegs bist. Und alle Fragen bringt man besser zu unserem großen Chef, zu David halt. Und dann ist man so im Geschäft drin halt. Man muss so eine ganze Armee organisieren. Da bleibt keine Zeit mehr, zurückbringen zu dem lebendigen Gott. Ich sehe hier auch eine geistliche Müdigkeit, wo nicht davon die Rede ist, wo David Dinge reflektiert im Verhältnis zu seinem Herrn und Heiland, sondern wo er sich im Tagesgeschäft verloren hat. Es ist wieder ein Krieg. Man sieht so etwas von dieser Langwierigkeit. Wenn das passiert in unserem Leben, wenn wir uns gefangen nehmen lassen von diesen irdischen Realitäten, alles, was uns die Welt abverlangt, und wir aufhören, die Hände zu falten, unser Leben zu bedenken vor Gott und unsere Situation in Beziehung mit dem lebendigen Herrn zu bringen, dann werden wir schwächer und schwächer und schwächer. Eben noch der kleine, schwache, eigentlich schwache Hirtenjunge, der kann den großen Riesen überwinden. Aber hier, der altgewordene David, mit all dem, was er mitzutragen hat, ist geistlich ganz schwach geworden. Und das wollen wir lernen für unsere geistliche Müdigkeit. Dass wir immer wieder schauen, unser Leben in Verbindung mit Gott bringen. Dass wir immer auf das schauen, was der Herr kann, was der Herr will und nicht auf die irdischen Realitäten. Dann ist es uns auch im hohen Alter noch möglich, große Dinge zu vollbringen. Die Bibel errichtet von Simson, zum anderen großen Gottesmann der Bibel. Auch der ist ans Ende gekommen, ist auch körperlich so schwach, wie er nie gewesen ist. Aber dann fängt er wieder an, geistig zu reflektieren. Er steht da im Tempel des Dagon, wo alle anderen Philister halt sind. Sie machen dieses Fest halt und er betet intensiv und er kann die letzte, gewaltigste Schlacht gewinnen. Er schafft es noch, den größten Sieg in seinem Tod zu erringen. Das schafft David nicht, weil er geistlich schwach geworden ist. Und da wollen wir daraus lernen. Dass wir immer wieder schauen, dass wir auch geistlich beim Herrn bleiben, auch wenn wir alt geworden sind. Und dann mögen wir auf uns gucken, wir mögen vielleicht die körperlichen Schwierigkeiten nicht beseitigen können, dass unsere Knie so zittern und dass die Arme nicht mehr die Kraft wie früher haben. Aber an der geistlichen Stärke, da können wir dran arbeiten, immer an Jesus zu bleiben, immer auf ihn zu gucken, zu sehen, dass wir dann eben auch durch diese geistliche Stärke neue Kraft bekommen für unser Leben. Das zweite, Davids Müdigkeit. Ein drittes, Davids Endlichkeit. Da heißt es hier im Vers 17, damals beschworen Davids Leute ihn mit den Worten, du darfst nicht wieder mit uns in den Kampf ziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöschest. Es ist nicht nur so, dass er müde geworden ist, dass er schwächer ist als früher, sondern denen ist auch klar geworden, das Leben geht hier zu Ende. Er ist alt geworden und jetzt müssen wir ihn besonders schützen. Aus dieser Erkenntnis, dass er sterben würde, ziehen Sie hier die richtige Konsequenz. Sie sagen, du darfst nicht mehr mitkommen, sonst wirst du ganz, 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 ganz bald sterben. damit die Leuchte Israels auslöschen. Und das ist genau das, was wir auch zu tun haben, in diesem Nachdenken darüber, dass wir sterben müssen, und zwar ganz bald, dass wir die richtigen Konsequenzen ziehen. Die Männer, mit denen David unterwegs war, die haben das gemacht, sie haben die richtigen Konsequenzen gezogen. Aber das sollen wir lernen für unser Leben, dass wir auch aus diesem Wissen, dass wir alsbald sterben müssen, die richtigen Konsequenzen ziehen. Und dazu ruft uns die Bibel auf, nochmal das Wort, das über diesem Gottesdienst steht, Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das Klugwerden besteht ja darin, dass wir aus diesem Nachdenken über unsere Sterblichkeit die richtigen Konsequenzen ziehen. Viele Menschen heute meiden ja diesen Gedanken an den Tod und die eigene Endlichkeit und Sterblichkeit. Aber das ist ein großer Fehler. Weil je mehr ich vor dem Nachdenken über den Tod fliehe, desto mehr verliere ich mich in all den Albernheiten und Dingen, die nicht wertvoll sind in dieser Welt. Da nimmt mich alles das gefangen, was in dieser Welt ist, das, was ich noch alles tun muss, welche Länder ich noch zu bereisen habe, wie meine Altersvorsorge aussehen muss und. Ich führe so ein Leben wie Lukas 12, der reiche Kornbauer. Wir sollen aber nachdenken, sagt die Bibel, darüber, dass wir sterben müssen, uns damit kräftig auseinandersetzen, damit wir auch unsere Zeit richtig einteilen. Damit wir nicht nur denken, Raffa, Scheußle bauen, sondern zu sagen, wirklich auf Jesus gucken und Schätze im Himmel sammeln. Epheser 5 lehrt uns, kauft die Zeit aus, zieht die richtigen Konsequenzen aus diesem Nachdenken über den Tod. Und wenn ich über den Tod nachdenke, dann werde ich immer zu einem kommen, zu Jesus Christus. Wer über den Tod nachdenkt und feststellt, dann ist ja alles aus, ich habe ja nichts, da werde ich neu offen sein für das Wort Gottes, das mir sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ich glaube, dass diese Todesvergessenheit, die wir in unserer Gesellschaft erleben zurzeit, dieses, dass man meidet, auf Beerdigungen zu gehen, dass Leute immer mehr anonymisiert beerdigt werden, all diese Dinge, dass keine Trauerkleidung mehr getragen wird, dass das auch ein Stück weit in Kongruenz steht mit der Gottvergessenheit. Wer nicht über den Tod nachdenkt, der braucht ja vermeintlich auch keinen Gott. Aber wenn ich mich mit dem Tod konfrontiere, dann werde ich immer wieder vermutlich die richtige Konsequenz auch ziehen, dass ich sage, ich brauche einen lebendigen Gott, weil ansonsten werde ich eben dort im Tod bleiben. Davids Leben ist endlich und unser Leben ist endlich. Und David ist ja dann schlussendlich auch gestorben. Das ist das, was uns allen auch droht. Das ist am Tag unserer Geburt klar, dass wenn der Herr Jesus Christus nicht wiederkommt, dass wir eben sterben müssen. Und daraus sollen wir die richtigen Konsequenzen ziehen. Und zwar daraus, dass wir alsbald vor unserem Herrn und Heiland stehen. Nicht vor unseren Nachbarn, nicht vor unserer Ehefrau, nicht vor dem Chef in meiner Firma, sondern vor dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir sollen aus diesem Wissen unserer Endlichkeit die richtigen Konsequenzen ziehen. Und diese Konsequenzen sind häufig übrigens sehr erleichternd. Dieses Wort Psalm 90, Vers 12, was über diesem Gottesdienst steht, das habe ich, als ich mich auf das erste Examen vorbereitet habe, auf dem Schreibtisch stehen gehabt, mit dem ich mich vorbereitet habe, mit ganz groß Edding draufgeschrieben, Psalm 90, 12. Und ich habe dann nicht nur dieses Wort stehen gehabt, sondern bevor ich meinen Lerntag dann immer begonnen habe, immer morgens um 9 Uhr, habe dann immer bis abends so 21 Uhr gelernt am Schreibtisch halt, dann war es so, dass ich immer wieder jeden Morgen als allererstes nach Losung und Lehrtext einen Brief von gefallenen Soldaten aus Stalingrad gelesen habe. Briefe, die erst 1990 von den Russen dann veröffentlicht wurden, unter Verschluss gehalten, waren Briefe, die Soldaten geschrieben hatten, in dem furchtbaren Elend junge Männer, die mit dem Tod konfrontiert waren, das Schlimmste erlebt haben, was man sich vorstellen kann, hier auf Erden irdisch, dieses Sterben da für nichts und wieder nichts in diesen Gräben da in Russland. Aber ich habe dann jedes Mal so einen Brief gelesen, jeden Morgen. Und wenn man zum ersten Examen für das Studium steht, da ist man ja so, ach, werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen, wird die Zukunft sein, man nimmt sich ja so wichtig. Und jedes Mal, wenn ich einen dieser Briefe gelesen hatte, habe ich nur gedacht, wow, was bin ich beschenkt. Ich habe über den Tod nachgedacht eines anderen Menschen, der dieses Elend nicht überlebt hat, und ich habe gemerkt, wie gut es mir geht. Ich habe mich nicht mehr gefangen nehmen lassen von den Sorgen dieser Welt, in die man schnell hineinkommt, sondern zu wissen, hey, letztlich kann mir doch gar nichts passieren. Ich habe nicht ein Schicksal wie die und ich habe einen Gott, der mir ewiges Leben gibt über alles hinaus. Das wird was ganz Großartiges. Unsere Endlichkeit zu bedenken, macht uns final keine Angst, wenn wir Jesus Christus haben, sondern sie befreit uns von der Weltangst und all den Dingen, mit denen uns sonst der Teufel immer wieder angreift und uns immer wieder bekämpft. Und das dürfen wir lernen, auch eben hier aus dem Schicksal Davids, dass aus seiner Endlichkeit die Leute die richtigen Konsequenzen gezogen haben. Und ein viertes und letztes, und das ist jetzt so im Prinzip darauf, wozu die Predigt hinzuläuft. Eigentlich ist das jetzt die eigentliche Predigt, die kommt, keine Angst, das wird jetzt nicht großartig länger als die anderen Punkte halt, aber das ist jetzt so der Schwerpunkt, das Wichtigste dieser Predigt, Davids Hilfe. Alle Dinge, die wir gerade betrachtet haben, dass Davids Leben harter Kampf war, dass unser Leben harter Kampf ist, dass David müde geworden ist, dass wir auch müde werden in unserem Leben, dass Davids Leben von der Endlichkeit geprägt ist, dass auch wir auf die Endlichkeit zugehen, das ist ja alles eher sehr negativ. Aber jetzt kommt das Großartige auch in diesem Geschichte, wo wir wirklich Evangelium Gottes einfach sehen können. Da heißt es, aber Abishai, der Sohn der Zeruja, kam ihm zur Hilfe, schlug den Philister tot. Da ist Hilfe für ihn. Da kommt einer und hilft ihm. Der steht ihm bei. Er schafft es nicht mehr. Er würde von diesem Riesen überwältigt werden. Aber da ist ein Abishai. Das ist auch so ein Superkämpfer. In der Bibel berichtet sehr viel auch von ihm. Er ist einer der 30 Helden, der ganz großen Kämpfer, einer der Profisöldner, die er hat. Er ist mit ihm auch noch verwandt. Er ist der Bruder Joabs, des großen Heerführers. Er ist ein ganz harter Kämpfer, der Saul töten will, der hinter Abner her ist und Abner schließlich auch tötet den anderen Heerführer, der große Sieger errungen hat. Und eben auch hier, als es David an den Kragen geht, da springt Abishai dazu und er tötet den Riesen. Er schützt den David. Jetzt kann man sagen, hey, wunderbar, dass der so einen Spezial-Bodyguard gehabt hat, halt nicht, der mit aller Macht ihm das Leben verteidigt hat. Das ist das, was vor 3000 Jahren passiert ist. Aber diese Geschichte geht tiefer. Ich sage, wir müssen überall, in jedem Text immer Jesus Christus finden. Und hier ist die Rede davon, dass dieser Abishai eben diesen Namen trägt. Und er ist nicht umsonst. Ich sage immer, übersetzt immer die Namen, guckt immer nach, was bedeutet so ein Name. Und Abishai heißt übersetzt wörtlich, mein Vater existiert. Mein Vater existiert. Und wenn du im Glauben an Jesus Christus bist, dann darfst du wissen, du hast auch so einen Super-Bodyguard. Nicht so einen Spezial-Elite-Kämpfer vom KSK, nein, du hast einen ganz anderen Schutz. Mein Vater existiert. Das ist das, was David stark macht, als er gegen Goliath kämpft. Dass er sagt, der mich gegen Löwen und Bären bewahrt hat, der wird mich auch schützen gegen diesen Philister. Da sagt er sich selber zu. Und hier darf er es selber noch einmal erleben, passivisch, sein Vater existiert. Gott, der Herr, schickt einen Spezialkrieger, der ihm hilft. Und wir dürfen wissen, bei all den Kämpfen, in denen wir stehen, mein Vater existiert. Wir haben einen lebendigen Gott in Jesus Christus. Und das ist das Zweite, was wir hier daraus sehen können. Einfach, hier steht der Sohn der Zeruja, der Sohn, Zeruja, der Wächterin, der Sohn, ja, wodurch hilft unser Vater, der existiert, durch den Sohn Jesus Christus. Wir haben davon gesprochen, dass der Riese David angreift mit seinen Waffen, mit der Sünde und ihn bedroht mit dem Tod und dass wir in derselben Situation sind. Und dann kommt Abishai, der Sohn, und er hilft. Und genau übertragen ist das unsere Situation. Unser Gott, der existiert, der da ist, der lebendige Herr, er hat einen Sohn, Jesus Christus. Und in den Kämpfen, in denen wir stehen, da steht uns Jesus Christus zur Seite, der uns schützt vor der Macht des Widersachers, der mit seinem Blut uns den Schutz schenkt, dass die Sünde uns nichts anhaben kann. Die schweren Pfeile, wie es in Epheser 6 heißt, die auf uns abgeschossen werden, dass die geschützt sind. Und der uns auch für all das Schwere in dieser Welt den Beistand gibt, den wir brauchen. Matthäus 11 sagt Jesus Christus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, wenn ihr müde geworden seid, wenn ihr beladen seid. Dann dürft ihr wissen, ihr habt auch einen Abishai, einen Sohn an eurer Seite, Jesus Christus, der uns deutlich macht, dass der Herr existiert. Und wenn du sagst, ich kann nicht mehr weiter, ja, die Situationen, die sind ganz menschlich, das lehrt uns die Bibel, aber er ist da, Jesus Christus, der dir Verbindung mit dem lebendigen Gott schenkt und durch ihn kannst du weitermachen. Und dann, es ist eben nicht nur der Vater und der Sohn, der uns hier entgegentritt, sondern auch die Trinität finden wir hier vollendet in diesem Vers 17. Dann heißt es, damals beschworen Davids Leute ihn mit den Worten. Davids Leute, seine Gemeinde mit den Worten. Seine Gemeinde, Übertrag, stärkt ihn mit dem Wort. Das ist das, was wir auch dann im Heiligen Geist erleben. Im Wort ist ja der Heilige Geist gegenwärtig. Und in der Gemeinde, wo Gott gesagt hat, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das dürfen wir dann auch erleben. Es ist nicht nur der Vater, es ist nicht nur der Sohn, es ist hoffentlich auch die Gemeinde, in der wir sein dürfen, die da sind und für uns, wie hier bei David, die richtigen Konsequenzen ziehen. Und das ist ein Bild nochmal für die Trinität, wo der trinitarische Gott uns hier im Alten Testament entgegentritt und uns deutlich macht, wir haben Hilfe bei eben unseren Kämpfen, bei unseren Müdigkeiten, in denen wir drin sind, in unserer Endlichkeit, eben in dem lebendigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wenn wir ihn haben, dann können wir auch mit allen Problemen unseres Lebens und unseres Sterbens fertig werden. Und das ist im Prinzip die Botschaft dieses Textes, den wir als Christen so lesen dürfen. Dass wir wissen, bei allem, in dem wir momentan drinstecken und drin sind und was uns schwer und hart ist, und bei all dem, was kommen wird, sind wir nicht allein. Auch wir haben ein Abishai. Wir haben den Vater, wir haben den Sohn, wir haben den Heiligen Geist, der uns schützt. Und da darfst du sicher sein, für alles, was ist und für alles, was kommen wird. Für all deine Müdigkeit und für all das Harte deines Lebens. Er ist da und er wird dir zuverlässig helfen. Darauf kannst du dich verlassen. An Davids Müdigkeit die Realitäten des Lebens lernen. Davids Kämpfe, Davids Müdigkeit, Davids Endlichkeit und Davids Hilfe. Gut, dass wir einen Gott haben, der uns hilft, so wie er David geholfen hat. Amen. Und der Friede des allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.